Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt. Wir sprechen heute über den großen X-Boykott von SPD, Grün und Linken, über Saskia Esken, die jetzt unbequeme Podcaster schon boykottieren möchte, weil sie es wagen, mit AfD-Politikern zu sprechen. Wir sprechen über Bärbel Baas, die auf jeden Fall schon mal den Satz des Jahres gesagt hat, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Aha, sehr interessant. Und zum Abschluss sprechen wir zum heutigen 81. Jahrestag über den 8. Mai, das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Frage, war es der Tag der Befreiung, der Tag der Niederlage und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin ein Ja, in einer gemeinsamen Kommandoaktion haben Grüne, SPD und Linkspartei X verlassen, weil es rechtsextrem sei, was dort passiert. Man geht jetzt zu Blue Sky.
Ja. Blue Sky hat einen wunderschönen Namen, der blaue Himmel. Mich hat es aber auch erinnert an den Kultfilm Matrix. Und ich denke, die meisten kennen diesen Film. Und die Schlüsselszene ist ja die, in dem der Held vor die Wahl gestellt wird, will er die Wirklichkeit sehen, wie sie wirklich ist, in all ihren Schrecken. Oder möchte er in einer Traumwelt, in einer Parallelwelt leben, die angenehm ist und ja, wenn man so will, ein permanenter Drogenrausch. Und der Held entscheidet sich für die rote Pille, also für die Realität, während sich jetzt offenbar alle Linken von SPD bis zu der Linken und den Grünen für die blaue Pille entschieden haben, für den Blue Sky, für den blauen Himmel. Nämlich um in ihrer eigenen Traumwelt weiterleben zu können. Aber wenn man es mal aus dieser Metaphorik herausnimmt, dann ist das natürlich eine Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen über die Entwicklung der Debattenkultur bei uns. Und nicht nur bei uns, Ähnliches findet man in anderen Ländern auch. Nämlich, dass man sich zunehmend zurückzieht in die eigene Echokammer, also in die Welt, in der nur die eigene Meinung reproduziert wird, widerhallt, in der man sich bestätigt findet durch das, was die anderen sagen und man sich kontroversen, abweichenden Meinungen überhaupt nicht mehr aussetzt. Und das ist deshalb so spektakulär, weil bisher ja eigentlich die Linken traditionell für sich reklamiert haben, wir wollen diskutieren, wir wollen offen sein, wir wollen durch aufklären, wir wollen die verblendet sind, durch unsere besseren Argumente aufklären. Und jetzt sind es ausgerechnet diese Linken, die sagen, wir wollen nicht mehr diskutieren. Ja, das drüben, da ist das Böse, das Dämonische, das Übel. Wir wollen uns davon zurückziehen. Wir wollen unbeschmutzt bleiben von diesen rechten Gedanken und uns in unserer eigenen Bubble wohlfühlen. Ja, das ist, ich war überrascht, ehrlich gesagt, von der Naivität dieser Aktion, die wahrscheinlich nur einen politischen Sinn haben soll, nämlich aller Welt zu zeigen, X muss man abschalten. Das ist das, wenn man so will, der Herd des absolut Bösen. Und wir retten uns vor den schrecklichen Einflüssen zunächst mal selbst, aber eigentlich muss man diesen Herd der bösen Meinungen vollständig ausschalten.
Es ist schon spannend, weil man ja auch das Gefühl hat, es ist ja ein absoluter Schuss in den Ofen, weil das jetzt X nun wirklich nicht schaden wird, ob dort die Grünen twittern. Also das ist ja auch von da überschätzt man, glaube ich, auch die eigene Relevanz, die so Parteien noch haben in so einer Debatte. Also es ist ja fast nicht mehr nachweisbar, was die SPD, glaube ich, für Social-Media-Reichweiten hat. Stattdessen nimmt man sich ja selbst als Partei eben die Möglichkeit, dort zu wirken.
Ja, ganz genau. Also Selbstüberschätzung hat immer schon eine große Rolle gespielt bei Leuten, die theatralisch aus X ausgetreten sind, um dann meistens ein paar Wochen später wieder zurückzukehren. Ja. Aber dieser pathetische Auftritt, Exit, ich gehe raus, ja, ist deshalb meistens ein Ausdruck von Selbstüberschätzung, so wie Sie gerade sagen, weil sie sowieso gar keine große Reichweite hatten und weil das eher nur peinlich ist. Also dieses zu sagen, ich mache nicht mehr mit, ja, also ich, was weiß ich, der Deutsche Gewerkschaftsbund oder so irgendetwas, kein Mensch interessiert sich für deren Meinung Und das hat sich auch vorher schon vor diesen konzertierten Aktionen hier bei Einzelbeispielen immer wieder gezeigt. Diesen Austrittsgestus gab es schon länger, also seit vielen, vielen Monaten bei vielen Einzelaccounts. Und wie gesagt, das funktioniert natürlich in keinster Weise, weil es umgekehrt ja das Interesse immer mehr weckt an dem, was da scheinbar so dämonisch und böse ist. Und im Grunde weiß ja jeder, dass von allen vergleichbaren Plattformen niemand an X herankommt. Ja, also dass Blue Sky oder wie andere ähnliche Wohlfühlplattformen, die haben nicht annähernd diese Reichweite. Und wer wirklich relevant ist, ist bei X. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, also seit Elon Musk Twitter zu X gemacht hat. Und seither gibt's ja eigentlich auch diese Kampagne. Ja, also X kann man in aller Einfachheit mal sagen, X war eher politisch korrekt und hat das auch mehr oder minder kontrolliert, ja, soweit man das konnte, mit Filtertechniken und ähnlichem mehr. Während Elon Musk in der Verwandlung von Twitter zu X Stimmen, die vorher tabuisiert waren oder die auch gecancelt waren, wieder zurückgeholt hat. Ja. Spektakulär war das ja bei Donald Trump, ja, und ähnlichen Figuren, die bei Twitter gar nicht mehr auftreten konnten oder auftreten durften, die dann aber letztlich wieder zurückgeholt wurden. Und damit war im Grunde eine scheinbar linke Plattform verloren. Und seither gibt es eigentlich diese Animositäten gegen X. Vor allen Dingen auch deshalb, glaube ich, weil man in Elon Musk selbst einen früheren Verbündeten verloren hat. Ja, vergisst man leicht, dass Elon Musk bevor er Twitter gekauft hat, einer der strahlenden Helden einer in die E-Mobilität zeigenden Zukunft mit seinem Tesla war, also ein Vorbild der Grünen, wenn man so will. Und das hat sich ja total gewendet, das hat sich total gedreht. Er ist jetzt einer der Dämonen der Amerikaner, die auch leider Gottes unsere Welt vergiften. Also eine spannende Entwicklung, die letztlich ja wieder um unser Dauerthema sich dreht, Meinungsfreiheit.
Ja, ich finde, was man da auch so spannend sieht, ist ja bei X, aber generell auf Social Media kann man ja sehr interessant, finde ich, immer feststellen, welche politischen Ideen, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, so eine gewisse Dynamik haben. Mhm. Ne? Also wo quasi irgendwas drin liegt. Also klar, das ist, würde ich sagen, das Rechte auf X, aber es ist zum Beispiel auch, muss man sagen, dieses, ich sag mal, Palästina-freundliche, Russland-freundliche, pazifistische, Anti-Wehrpflicht, also auch sozusagen der wirklich harte Flügel der Linkspartei hat da so eine gewisse Dynamik. Es gibt manche, die da, würde ich sagen, so das schaffen. Also Ricarda Lang zum Beispiel ist ja irgendwie eine interessante X-Nutzerin. Und es gibt aber bestimmte politische Lager, die sind wirklich so hoffnungslos verloren, weil die mit ihren Botschaften überhaupt nicht Social Media tauglich sind. Also und das ist insbesondere die CDU, also Daniel Günther und also die das ist ja wirklich völlig tot. Mhm. Aber eben auch die SPD und eben auch Teile der Grünen. Also die haben, wo man ja wirklich, da finde ich, sieht man ja sehr interessant auch den Wandel sozusagen der Medienwelt, weil die in dieser neuen Medienwelt, also in einer geradezu grotesken Art und Weise nicht mehr vorkommen eigentlich.
Ja, das ist richtig. Ich meine, die Linken können es hervorragend und die Rechten können es hervorragend, weil sie beide aus der Opposition heraus operieren. Und die etablierten alten Parteien sind unfähig, mit diesen neuen Medien umzugehen, weil sie sich gewissermaßen faul immer wieder in dieses Lasterbett öffentlich-rechtliche Medien legen können. Ja, also sie, SPD, CDU leben, wenn man so will, davon, dass sie jetzt schon seit Jahrzehnten getragen werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und sie haben lange Zeit wohl gedacht, ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst, man könnte diese neue Welt der sozialen Medien irgendwie ausblenden oder man könnte sie diskreditieren, könnte sagen, das sind Fake News Schleudern oder wie man sich da gerne ausgedrückt hat. Und das ist sicher einer der Hauptgründe dafür, für die Unfähigkeit, selbst mit diesen neuen Medien umzugehen. Ja, also das dass man das gerade auch bei Politikern sehr, sehr deutlich merkt, ist auch nicht überraschend. Wie gesagt, die waren in dieser Wohlfühl-Medienwelt so gut aufgehoben, dass sie mit den Herausforderungen der neuen Medien überhaupt nicht zurechtkommen. Also deshalb nicht besonders überraschend. Die Opposition hat das sehr gut erkannt, dass da eine alternative Öffentlichkeit aufgebaut wird, die zu einer nicht nur ernsthaften Konkurrenz des öffentlich-rechtlichen Systems führt, sondern deren Bedeutung sogar schwinden lässt. Also ich denke, das ist keine allzu riskante Zukunftsprognose, wenn man sagt, wir können an Amerika sehen, in welche Richtung das allmählich auch bei uns läuft, dass nämlich diese alternativen Medien dort, vor allen Dingen diese Radiosender, diese freien Radiosender, dass diese alternativen Medien eine viel, viel größere Macht mittlerweile haben als das traditionelle Medienangebot. Und damit kommen die Altparteien überhaupt nicht zurecht. Ja, das ist einfach deshalb auch, weil sie sich gar nicht mehr damit abfinden können, mit alternativen Meinungen konfrontiert zu werden. Das hat ja Friedrich Merz auch so schön ehrlich gesagt. Also in diesen neuen sozialen Medien kann ja jeder sagen, was er will. Ja, also das scheint für ihn das Empörende schlechthin zu sein. Aber das ist genau Meinungsfreiheit.
Ja, Wohlfühlen ist ja, glaube ich, das entscheidende Stichwort, was Sie gerade gesagt haben. Also es geht ja auch bei diesem Ausstieg nur um diese Wohlfühlkomponente. Weil wenn man das jetzt mal wirklich logisch darlegen müsste, was jetzt dieser X-Ausstieg bringen würde, dann ist es ja eine auf jeden Fall Nettoverlust für diese Parteien und also es schadet ihnen mehr als X und es ist auch irgendwie hirnrissig, also so zu denken, man könnte da irgendwie im Diskurs und so weiter. Aber es geht ja wirklich, also da kommen dann so vorgeschobene Argumente, rechtsextrem, keine Plattform und so. Aber eigentlich scheint es ja doch wirklich einfach nur um dieses Wohlfühl, um diesen Wohlfühlaspekt zu gehen, darum, dass sie es wirklich einfach körperlich nicht mehr aushalten, nicht mehr ertragen, eigentlich überhaupt sich zu konfrontieren mit dem, was da irgendwie noch sein könnte hinter der Brandmauer sozusagen.
Die Brandmauer wird in diesem Zusammenhang immer deutlicher erkennbar als der deutlichste Ausdruck der Angst vor der Wahrheit. Also wovor die etablierten Medien und die Altparteien am meisten Angst haben, ist, dass Offensichtliches ausgesprochen wird, dass Offensichtliches formuliert wird, dargestellt wird. Und das hängt eben damit zusammen, dass man sich in einer Parallelwelt eingerichtet hat, die letztlich zur Tabuisierung alternativer Meinungen geführt hat. Also das jüngste Beispiel ist ja tatsächlich der Boykottaufruf von Saskia Esken gegenüber einem
Ben Ungeskriptet.
Genau, Ben Ungeskriptet, also ein Podcast, der im Grunde die Gäste reden lässt.
Ja.
Und nicht ständig dazwischen fährt, um die eigene Agenda inquisitorisch da ins Spiel zu bringen. Das ist nicht der Wahrheit und Weisheit letzter Schluss dieses Format sicher, aber es ist etwas Neues und offensichtlich auch sehr Erfolgreiches. Die Leute wollen mal hören, was bestimmte andere wirklich denken. Also die dürfen sich da ausbreiten, offenbar auch fast zeitlich unbegrenzt. Und das scheint zu interessieren. Warum interessiert das? Ganz einfach, weil wir ja jahrzehntelang genau das Gegenteil immer nur erfahren haben, nämlich dass einerseits Politiker-Statements zu allen Fragen dieser Welt 15 Sekunden lang in der Tagesschau sind, ohne Hintergrund, ohne Argumentation, ohne Background, ohne Sinn und Verstand letztlich, ohne Kontext. Und dass auf der anderen Seite in den Talkshows, die ja eigentlich was anderes bieten sollten als diese Ultra-Kurz-Statements, dass in diesen Talkshows die Moderatoren zwar immer wieder die eingeladenen Gäste auffordern, sprechen Sie ruhig dazwischen oder was auch immer, aber das soll man dann gar nicht tun, sondern man soll letztlich parieren auf die Zumutungen des Moderators, der immer wieder dazwischen geht, wenn es gerade interessant und brenzlig wird. Also gerade das wird von diesen neuen Formaten aufgelöst, aufgehoben. Man hört endlich mal, was andere Leute wirklich denken. Und das ist macht die Alteingesessenen natürlich wütend, denn für die ist das ja alles entscheidend, dass sie diese Diskurshoheit bewahren, also dass sie die Macht darüber behalten, was sagbar ist, was nicht gesagt werden kann, was tabu ist, was als Thema überhaupt nicht ansprechbar ist und, und. Also all das wird jetzt durch diese neuen Formate aufgelöst, diese alten Tabus. Und deshalb sind die Reaktionen der Altparteien und der alten Medien so wütend.
Ja. Ja, es ist schon irre, weil sie sich ja eigentlich gegen so einen Megatrend stellen, wo man sich mal fragt, was willst du jetzt gegen Social Media kämpfen? Das ist ja sozusagen wirklich verloren. Aber das ist schon interessant. Also ich finde, es bringt uns auch ein bisschen auch dieses Beispiel mit Saskia Esken und dem Ben Bernd und diesem 4 Millionen Aufrufe Podcast mit Björn Höcke. Das bringt uns ja so ein bisschen zu der Frage, was, glaube ich, auch im politischen Berlin, aber auch generell noch so gar nicht richtig gesehen, man will das nicht sehen, ist diese gigantische Machtverschiebung, die ja noch auch uns immer noch bevorsteht, durch eben diesen Wandel der Medienlandschaft, also insbesondere durch Social Media halt. Weil ich würde sagen, an diesem Ben Bernd Podcast sieht man das sehr klar. Die eigentliche Macht der klassischen Medien, würde ich sagen, lag ja im Ernst nie in ihrer Kommentierung oder so. Also das ist ja nicht so wirklich machtvoll, sondern das machtvollste Instrument, was diese Medien ja eigentlich hatten, war die Auswahl der Themen. Genau. Also die, das Weglassen vielleicht eines bestimmten Themas und sozusagen ein anderes Thema zur Siedehitze zu kochen, jeden Tag. Also das ist ja eigentlich die eigentliche Macht, die Medien hatten. Diese Themengesetzung, Themengewichtung. Und diese Macht, die wird ja durch Social Media quasi vollkommen aufgelöst, weil jedes Thema, und das sieht man ja in diesem Ben Bernd Podcast, das sieht man ja, finde ich, 1:1, ja. Höcke wurde sozusagen so lange weggedrückt, dass er jetzt so erfolgreich wird. Also das ist ja einfach nur die Gegenreaktion. Und an diesem Podcast sieht man ja eigentlich, diese Macht ist wirklich total vorbei. Also diese Themensetzungsmacht eigentlich.
Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich selbst fast allergisch reagiert habe, als ein großer Denker unserer Zeit, nämlich der Soziologe Niklas Luhmann, mal gesagt hat, es sei eigentlich gar nicht so wichtig, welche Meinung von Fernsehen oder Rundfunk vertreten wird und propagiert wird, sondern das Agenda-Setting sei das Entscheidende, also wie die Setzung der Themen. Das hat mich lange irritiert, weil ich dachte, mein Gott, Propaganda, das ist doch das eigentliche Problem. Ja. Aber ich glaube, Luhmann hat das sehr richtig gesehen, dass man die tollste Propaganda tatsächlich dadurch betreiben kann, dass man bestimmte Themen überhaupt niemals thematisiert. Also dass man bestimmte Probleme nicht zum Thema macht. Also das, was man Lückenpresse auch genannt hat, das ist die eigentliche Technik. Also man lügt nicht in ARD und ZDF, kommt manchmal auch vor, aber es ist nicht das Dominierende, sondern man spricht über viele Themen überhaupt nicht. Man tabuisiert viele Probleme und Themen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem und was die Leute dann neugierig macht. Das macht sie neugierig, ob ihre eigenen Erfahrungen, die sie im Alltag machen, nicht tatsächlich irgendwo Resonanz finden. Ja, also das spielt, bei ARD und ZDF spielen viele Dinge gar keine Rolle, die mit den Folgen der Massenmigration beispielsweise zu tun haben. Oder die Frage, sind diese apokalyptischen Nachrichten über den Klimawandel irgendwie vereinbar mit meinen eigenen Lebenserfahrungen? Die meisten Leute werden sagen, ich verstehe gar nicht, worüber da jetzt seit Jahrzehnten katastrophisch geredet wird. Meine eigenen realen Erfahrungen sind vollkommen anders. Und dann ist es natürlich spannend, wenn beispielsweise in einem Podcast jemand interviewt wird, der die These vertritt, er selber vielleicht als sogar als Wissenschaftler, weiß von unendlich vielen Wissenschaftlern, die aber nicht zu Wort kommen in den großen klassischen Medien, dass diese ganze Klimadiskussion Schwindel ist. Ja, das mag ja auch nicht die Wahrheit sein, aber es ist eine Gegenmeinung, die Sie normalerweise weder bei ARD noch ZDF jemals hören. Aber sowas hören Sie in den Podcasts, in den sozialen Medien. Und das macht natürlich neugierig, denn dann vermuten viele Leute zu Recht, das sind vielleicht nicht die einzigen Themen, ja, die so nicht behandelt werden oder nicht thematisiert werden, um uns dadurch einzulullen durch Pseudoprobleme wie Ulmen und wie hieß die Frau Fernandes oder so etwas oder den Wahl oder was auch immer. Mit Pseudothemen ablenken von dem, was den Leuten eigentlich auf den Nägeln brennt. Und wenn es jetzt Medien gibt, die sagen, okay, das, was dich wirklich interessiert, dazu kannst du bei uns etwas hören, dann erodiert dir diese alte Medienwelt. Und das beobachten wir. Ich glaube, es gibt eine echte Parallele zwischen dem Niedergang des öffentlich-rechtlichen Systems, ARD, ZDF, Deutschlandradio, und dem Niedergang der großen sogenannten Volksparteien, CDU, FDP und SPD. Also das ist ja rasant, der Zerfallsprozess ist rasant.
Ja, ich würde sogar sagen, auch durch Social Media, weil ich sagen würde, das war eine bestimmte Form von Politik, die diese klassischen Parteien, insbesondere CDU und SPD, haben, die ja nur darauf basiert, nach dem Motto, es interessiert mich eigentlich nicht, was die machen. Ich interessiere mich nicht für Daniel Günther. Aber ich habe vielleicht die Hoffnung, so, der wird das schon irgendwie machen. Ne, sozusagen. Aber ich will mir nicht den Daniel Günther angucken für eine Stunde. Aber das hat ja in einer alten Medienwelt gereicht, weil da quasi durch diese lineare Themensetzungsmacht bei der Tagesschau, der wurde halt mal kurz eingeblendet, auch wenn es langweilig war. Also es war total langweilig, aber es wurde halt trotzdem eingespielt und man hat es halt so gesehen und hat sich vielleicht gedacht, naja, interessiert mich nicht, aber so unpolitisch eigentlich, der wird es vielleicht schon gut machen. Also dieses Vertrauen, das war ja das, worum es geht. Und jetzt in diesen algorithmischen Logik von Social Media geht es ja nur noch um die Frage quasi, interessiert jemand? Also es geht gar nicht mehr darum, vielleicht ist der auch völlig verrückt. Also die Leute mögen und gucken ja vielleicht auch völlig verrückte Leute, aber es geht nur noch darum quasi, gibt es jemanden, der die Leute dazu bringt, ihm zuzuschauen. Also das ist ja wie Donald Trump eigentlich, die Wahlen gewonnen hat. Ne? Und genau, also das ist ja so der Punkt, wie Donald Trump hätte wahrscheinlich früher nie eine Wahl gewinnen können in der klassischen Medienwelt, weil man immer gesagt hat, zu verrückt, geh lieber in die Mitte, hol die Wähler aus der Mitte. Aber es geht eben nicht mehr um dieses quasi, ja, um diese lineare Aufteilung irgendwie, sondern es geht nur noch um die Frage quasi, wer kann mobilisieren eigentlich. Mhm. Ja.
Richtig. Und Trump ist natürlich ein gutes Beispiel und für uns natürlich wirklich eben Höcke. Ja. Also der konkrete Fall, um den es hier da geht bei diesem Podcast. Und auch da wieder der Streisand-Effekt, indem man Höcke zu Hitler macht oder zu irgendeinem Dämon jedenfalls, zu einem Bösen, weckt man natürlich ein unglaubliches Interesse. Also gerade dadurch, dass ARD und ZDF ihn niemals zu Wort kommen lassen oder so gut wie nie zu Wort kommen lassen und wenn, dann in Kurzausschnitten, die möglichst denunziatorisch sein sollen, dadurch wächst natürlich das Interesse. Wenn das der Dämon ist, wenn das der neue Hitler ist, den möchte ich doch mal erleben. Und jetzt wird es geboten. Ja? Die Social Media bringen jetzt genau das, was die anderen versuchen zu tabuisieren. Und das ist vielleicht ein Mechanismus, der insgesamt der spannende ist, was wir erleben jetzt bei unendlich vielen Personen und auch Themen, nämlich, dass gerade die Tabuisierungstechnik der klassischen Medien und der Altparteien einen paradoxen Effekt hat, nämlich zu faszinieren für das, was da eigentlich tabuisiert werden soll. Und dann hört man sich vielleicht tatsächlich eine Stunde oder manche Leute ja 4 Stunden lang Höcke an. Und dann könnte es sein, dass einige sagen, so verrückt ist er gar nicht. Der ist ja gar nicht so wahnsinnig, wie alle dachten oder wie alle gesagt haben. Und hat vielleicht ganz vernünftige Meinungen. Und das wäre natürlich ein Debakel für die Medienwelt, so wie wir sie bisher kannten. Denn dann hätten sehr, sehr viele Menschen den Eindruck, hier wird uns eine imaginäre Welt vorgeführt mit Schurken, mit Dämonen, die mit der Realität gar nichts zu tun hat.
Ja. Ja, das finde ich auch immer, also wenn es auch immer gefragt wird, was ist eigentlich unsere Rolle so jetzt als neues Medium, sind dann natürlich nur ein kleiner Teil in diesem gesamten Mosaik. Aber trotzdem würde ich immer sagen, die Medien haben sich schon viel mehr, auch die klassischen, glaube ich, viel mehr gewandelt, als man denkt. Die sind zwar immer noch links und die haben immer noch diese gleiche Erzählung, aber das ist eben gar nicht der Punkt, sondern die Macht, die Medienmacht liegt eben, wie Sie es ja vorhin auch beschrieben haben, nur in dieser Themensetzungsmacht. Mhm. Sie liegt nur in der Themensetzungsmacht. Und die Themensetzungsmacht hat die alte Medienwelt eigentlich schon verloren. Also das, was wir bei Köln 2000 in dieser Silvesternacht gesehen haben, dass das einfach über Wochen quasi erstmal nicht berichtet wurde und nicht mitbekommen wurde, das wäre heute undenkbar, das wäre gar nicht mehr möglich. Und das heißt, man kann es zwar jetzt noch irgendwie kommentieren nach dem Motto, ist ja gar nicht so schlimm gewesen, aber das ist eigentlich belanglos, sondern die Themensetzung ist schon eigentlich verschoben. Also das würde ich sagen, ist ja eigentlich der eigentliche Punkt, bei dem es geht, bei diesem Medienwandel, wenn man so will, eigentlich.
Das ist sicher eine Entwicklung, die unaufhaltsam ist und die uns optimistisch stimmen kann. was die klassischen Medien und auch die alte Politik in diesem Zusammenhang versucht, ist, glaube ich, noch den Effekt der Verzögerung zu erreichen, der dann möglicherweise bei großen Publikumsanteilen zu Vergessen führt. Erinnern wir uns beispielsweise an das Thema Wannsee 2.0, ja, also Remigration als das große neue Stichwort. Da sitzen wieder Nazis zusammen, die planen, wie soll man sagen, alle, die nicht biodeutsch sind, aus Deutschland zu entfernen. Also genau wie damals die Nazis oder noch schlimmer. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass das alles Unsinn ist. Es stellt sich heraus, nicht auf der Ebene von ARD und ZDF, sondern eben auf der Ebene der sozialen Medien und der Gegenöffentlichkeit, die wir Gott sei Dank längst haben. Aber, und darauf setzen, glaube ich, die klassischen Medien nach wie vor, dass es da zu einem Verzögerungseffekt kommt und dass auch das Eingeständnis, manchmal das juristisch erzwungene Eingeständnis, dass diese Berichterstattung falsch war, dass die aber im Grunde ja durch zeitliche Verzögerung auch schon zu einer Art Vergessen geführt hat bei dem Publikum, dass man sagt, oh Gott, worum ging es da eigentlich, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und dass man so versucht, im Grunde ja brennende Themen zu entschärfen, also durch Verzögern der Berichterstattung, Verzögerung von Korrekturen, die dann hin und wieder ja doch erzwungen werden, um dann drauf zu setzen, auch die Leute haben es wahrscheinlich doch schon wieder vergessen. So wie ja Politiker immer schon operiert haben, nämlich indem sie gesagt haben, was interessiert mich der Quatsch, den ich gestern erzählt habe. So ähnlich hat Adenauer das, glaube ich, schon mal formuliert. Und darauf setzen Politiker ja immer und offensichtlich auch die klassischen Medien. Und jetzt werden sie damit konfrontiert, dass alles, was gesagt und aufgeschrieben worden ist, irgendwann mal ständig wieder, ja, man sagt immer, das Internet vergisst nicht, da ist was dran. Das heißt also auch, die Falschmeldungen, auch die Denunziationen, auch die Propaganda ist gespeichert und intelligente, aufgeweckte Leute in den sozialen Medien können die klassischen Medien, genau wie die alte Politik, konfrontieren mit diesen Fakten. Und wenn man genügend Öffentlichkeit, selbst gegen Öffentlichkeit aufgebaut hat, kann man dann in der Tat sagen, ja, hier, das ist das, was ihr gesagt habt, das ist das, was mittlerweile unstrittig die Wahrheit ist. Was sagt ihr dazu? Das ist unsere Hoffnung, das ist das, worauf wir setzen.
Vielleicht zum Abschluss dieses Themas, nur um es nochmal so rum zu sagen, also klar, der Siegeszug von Social Media und so weiter, aber ich würde ja trotzdem sagen, an Social Media ist ja auch wirklich viel problematisch erstmal. Ja? Also und zwar insofern, als dass sozusagen dieser völlig, wenn man so will, herrschaftsfreie Diskurs, was ja immer jetzt ganz toll, ja, aber neigt natürlich auch zu einer geradezu, also ja, neigt zu einer Mobbildung, das muss man ja schon sagen. Also dieser Shitstorm, dieser Shitstorm-Effekt und so, das ist ja Mobbildung. Es ist tatsächlich ja auch so, dass dann alles herumgeistert und so weiter. Und deswegen würde ich ja schon sagen, also Social Media hat wahnsinnig viele Vorteile, weil es diese freie Meinungsäußerung und so weiter ermöglicht und diese Themen, was wir alles besprochen haben. Aber es bräuchte innerhalb von Social Media, in dieser neuen Medienwelt, ja schon wieder so etwas wie, ich sage mal, natürliche Autoritäten und auch klassische Medien, also schon auch klassischen Journalismus, der ja irgendwie trotzdem nochmal Glaubwürdigkeit, ja, also auch wenn es eine Floskel ist, produzieren kann da drin. Also würde ich jetzt mal sagen, oder wäre meine Frage, und das würde ich sagen, finde ich jetzt auch so problematisch an diesen ganzen Ideen, wir ziehen uns von X zurück, weil das ja eigentlich quasi, also weil diese klassischen Medien, weil sie es auch verloren haben, sich einfach davon zurückziehen von diesem Gefecht und jetzt einfach gegen Social Media kämpfen und dann aber das ja quasi auch diesem Furor in gewisser Hinsicht überlassen.
Das ist eine Frage, die nicht technisch ist und die auch nicht organisatorisch ist, sondern die berührt im Grunde das Ethos des Journalisten.
Ja.
Und das ist ja eine Entwicklung, die wirklich traurig ist, dass sich der Journalismus aufgrund gewisser verrückter Ideen aus Oberseminaren der letzten Jahrzehnte immer mehr sich zu der Meinung bewegt hat, es gäbe sowas wie Objektivität gar nicht. Sodass also Parteilichkeit mehr oder minder zur Selbstverständlichkeit geworden ist und gar nicht mehr die Mühe um Objektivität da ist bei den meisten Journalisten, die sich dann auch entsprechend Haltungsjournalisten nennen und sich so verstehen. Oder der Journalist als Aktivist, der eben gerade nicht diese Hans-Joachim Friedrich These mehr unterstützt. Man solle sich als Journalist niemals mit einer Sache oder einer Meinung gemein machen, hat er, glaube ich, gesagt, auch nicht mit einer guten. Also man soll sich auch mit einer guten Sache nicht gemein machen als Journalist, sondern soll sich um Objektivität bemühen. Das tun eben immer weniger Journalisten, sondern sie halten sich für Parteigänger, sie wollen die Welt verbessern, sie wollen als Aktivisten tatsächlich eingreifen in die Politik und sie verändern. Und solange das so ist, wird sich diese Entwicklung, die Sie sich erhoffen, nicht ereignen. Aber nichts spricht dagegen, dass es wieder, wenn Sie so wollen, eine Rückorientierung von Journalisten an dem alten Ethos gibt, zu sagen, nach Ihrer Logik, die Sie gerade entwickelt haben, gerade angesichts der unendlich vielen Bubbles, der Echokammern und, der Mobs, die sich da bilden, des Fanatismus, der sich da leicht bildet, braucht es wieder, autoritative Stimmen, keine autoritären, sondern autoritative Stimmen. Leute, die wirklich vertrauenswürdig sind, weil sie sich noch um Objektivität bemühen und nicht eine Agenda haben, die sie rüberbringen wollen.
Ja, also ich würde das jedenfalls auch als Konservativer irgendwie sagen, es braucht ja schon irgendwie auch, es braucht ja schon irgendwie so gewisse natürliche Autoritäten auch in so einem Diskurs, weil sonst haben wir wirklich diese Massenlogik, die ja eigentlich, glaube ich, nicht gut enden kann. Ja. Aber es ist spannend, wie Sie es auch gesagt haben. Also, gibt ja auch von, glaube ich, von Barack Obama, der aus dieser Zeit kommt, dass er, hat er mal gesagt, glaube ich, die Aufgabe von Journalismus ist Social Change.
Ja, das ist genau das Problem. Ja. Und irgendwann kommt vielleicht mal wieder eine Generation von Journalisten, die sehr viel skeptischer sind, eine neue skeptische Generation vielleicht insgesamt sogar und nicht nur im Journalismus. Und das könnte die Wendung zum Guten bringen.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema, Bärbel Baas mit ihrem wunderbaren Satz. Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Also da hat sie den Vogel wirklich, wirklich abgeschossen.
Ja, der Satz des Jahres. Ja. Der Satz ist ja so absurd, dass selbst die eigenen Parteifreunde, also auf kommunaler Ebene und so, die realen Erfahrungen machen mit der Massenmigration, gesagt haben, das kann nicht wahr sein oder das kann nicht ernst gemeint sein, sodass man sich gar nicht die Frage stellen muss, hat der Satz irgendeinen Wahrheitsgehalt? Der ist natürlich nirgendwo zu sehen, sondern man kann sich ja nur die eine Frage stellen, warum sagt sie das? Ja, also welchen Effekt soll dieser Satz haben? Ist er ihr rausgerutscht im Affekt, der, wenn man so will, in einem Anti-AfD-Affekt, ja, so könnte man vielleicht sagen, oder glaubt sie tatsächlich, dass man mit solchen Sätzen beitragen kann zum Aufbau einer Parallelwirklichkeit, in der dann möglichst viele Leute noch leben sollen, also einer imaginären Welt, in der die Massenmigration unsere Probleme der Nichtreproduktion von Deutschen auf der einen Seite und des Mangels an Fachkräften auf der anderen Seite löst. Denn das ist ja die Story, die man erzählen möchte. Also die Grundgeschichte ist die, dass man gerne erzählen möchte. Es gibt schicksalhaft eine Massenmigration, die man nicht begrenzen kann, sagte ja Frau Merkel damals, die da die Schlüsselfigur natürlich ist, nach wie vor. Und diese Massenmigration ist Schicksal. So wie sie dann später auch sagte, jetzt sind sie nun mal da und sie kommen immer noch dazu und es werden immer mehr. Die Story aber, die wir jetzt erzählen, wir als CDU, SPD, Grüne, ist nun, damit werden zwei fundamentale Probleme gelöst. Wir kriegen nicht ein neues Riesenproblem, sondern wir lösen damit zwei Probleme. Erstens, die Deutschen bekommen nicht genug Kinder. Die Europäer insgesamt bekommen nicht genug Kinder. Sie liegen weit unter der Reproduktionsrate, die, glaube ich, bei 2,1 Kinder pro Familie liegt. Ich weiß nicht, wo wir heute sind, 1,3 oder so. Weit darunter, überall in Europa oder fast in jedem Land. Und durch die Migration lösen wir dieses Problem. Zweites Problem, wir haben nicht genug Fachkräfte in allen möglichen beruflichen Bereichen. Das wird auch gelöst, nicht? Die Leute, die kommen aus, was weiß ich, Afghanistan, Syrien, Somalia, das sind die Fachkräfte, die wir brauchen. Das ist also natürlich aus einfachen Überlegungen heraus unsinnig. Erstens sind es keine Fachkräfte oder viel zu wenige. Die meisten sind Analphabeten oder fast Analphabeten. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass wir damit unser Reproduktionsproblem lösen, sondern wir kriegen ein riesengroßes Problem, das Milton Friedman, der berühmte Ökonom, Nobelpreisträger, einmal auf die einfache Formel gebracht hat. Entweder Massenmigration oder Sozialstaat. Aber man kann nicht beides haben. Womit er zum Ausdruck bringen wollte, wenn ihr die Grenzen öffnet und lasst Massenmigration zu, könnt ihr die Standards eines Sozialstaates nicht mehr festhalten. Nicht, man kann das nicht finanzieren. Und das ist, wenn man so will, heute schon ablesbar, ja, an unseren, wenn es um den Bundeshaushalt geht. Der Haushalt von Frau Baas ist mit Abstand der größte, ja, als Sozialministerin. Und das heißt, es geht der größte Teil des Geldes, den wir den Leuten noch abpressen können oder durch Sondervermögen irgendwie aufnehmen als Kredite, der fließt genau in dieses Problem hinein. Nämlich, dass der Sozialstaat die Massenmigration nicht bezahlen kann. Also jedenfalls mit den Standards, die für uns selbstverständlich geworden sind. Das ist unser Dilemma, ja. Und die Story, die dagegen gehalten wird, ist so, ja, naiv, dass ja man im Grunde nur in einer Parallelwelt daran glauben kann.
Ja, ja. Ich frage mich nur so, wie dieser Satz überhaupt zustande kommen kann, weil der ist ja nachgerade so absurd, also dass eigentlich niemand ihn wirklich glauben kann, also auch Frau Baas nicht. Also man hat ja das Gefühl, da geht es ja noch darum, irgendwie der AfD jetzt mal demonstrativ zu widersprechen oder sie sagen auch einfach irgendwas. Es spielt auch einfach keine Rolle mehr.
Das ist, glaube ich, bei vielen Sätzen unserer Politiker so, dass man irgendwas sagt und dann wieder auf Vergessen setzt oder vielleicht auf die Verwirrung, die man auslöst, geistige Irritation, die man damit auslöst. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist es natürlich so, dass man einfach wortwörtlich die Antithese zur Wahrheit formulieren will. Ja? Also die Wahrheit lautet selbstverständlich und das ist eine Wahrheit, die vor allen Dingen mit der die AfD hausieren geht, wenn man es will. Das ist ihr eines ihrer stärksten Funde, mit denen sie wuchern kann, dass sie nämlich schlicht auf diese Wahrheit hinweist, die Massenmigration ist nicht finanzierbar und die Massenmigration ist nicht eine Auffüllung des Defizits an Fachkräften, sondern es ist ein Einwandern in die Sozialsysteme. Also daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, jedenfalls zum allergrößten Teil. Und indem man jetzt wortwörtlich genau das Gegenteil sagt, kann man vielleicht verblüffen oder man macht sich lächerlich. Bei halbwegs vernünftigen Leuten macht man sich lächerlich. Aber vielleicht vertraut Frau Baas oder die SPD und die Grünen insgesamt darauf, dass die Story sich immer tiefer in die Hirne der meisten Tagesschau-Bürger einfrisst, nämlich, aha, das ist gar kein Problem, sondern das ist die Lösung unserer Probleme.
Ja. Ja, das ist auch spannend bei dieser Debatte um die Sozialreformen, die ja jetzt allgegenwärtig sind, aber seit Monaten, die man ja auch nicht mehr hören kann, ist, es ist ja auf der einen Seite immer richtig, dass die sagen, na ja, wir haben ja diesen demografischen Wandel, die Leute kriegen keine Kinder mehr, deswegen haben wir also diese riesigen Lücken und deswegen müssen wir sparen und wir müssen sparen bei der Krankenkasse und so weiter. Das ist ja an sich erstmal auch ein richtiger Punkt, nur es ist so verrückt eigentlich, wie sie dabei immer das Problem der Migration ausklammern und halt einfach verschweigen, dass natürlich diese gigantischen Bürgergeldzahlungen, die halt in einer so grotesken Art und Weise überrepräsentiert von Ausländern aufgenommen werden, die natürlich diese Sozialsysteme am meisten belasten und wo man natürlich auch am ehesten kürzen könnte, wenn man es denn wollte. Und das ist ja so auch, finde ich, wirklich spannend, wie das in der Debatte so eigentlich ausgeblendet wird und wir uns immer nur auf diesen demografischen Wandel, der ja unausweichlich und so weiter ist, fokussieren, wo natürlich was dran ist, aber das so wegschneiden eigentlich.
Das passt sehr gut zu dem, was wir vorher diskutiert haben, über diese Technik der Medien, nicht nur über Agenda-Setting, also Themensetzung zu manipulieren, sondern vor allen Dingen durch Weglassen von Informationen zu manipulieren. Und da haben wir auch wieder das schöne Gegenbeispiel soziale Medien, die dann diese Information bringen. Hier in diesem konkreten Fall, um den es jetzt geht beim Bürgergeld, erfährt man nur durch die sozialen Medien und nicht durch ARD und ZDF, dass beispielsweise die Syrer die in Europa sind, in allen anderen Ländern zu großen Teilen wieder zurückwandern nach Syrien, nur nicht in Deutschland. Also Deutschland ist das einzige Land, in dem so gut wie niemand von den Syrern wieder nach Syrien zurückgeht. Die einfache Frage, die sich jetzt jeder stellen würde, warum ist das wohl so, würde nämlich genau zu diesem Thema Bürgergeld führen. Warum sind sie wohl da und bleiben auch hier wegen dieses Bürgergelds? Nicht? Und es gibt keinen anderen Grund. Wahrscheinlich wird man dann von Seiten der Grünen und der SPD oder auch der CDU und von Öffentlich-Rechtlichen sagen, ja, die Syrer sind so begeistert von der deutschen Kultur und wollen unbedingt die deutsche Sprache lernen oder so irgendetwas in dieser Art. Aber die simple Wahrheit, dass natürlich das einen enormen Ansaugeffekt hat, dieses Bürgergeld, das darf nicht thematisiert werden. Und das wird auch nicht thematisiert, außer natürlich von der AfD und den sozialen Medien, die schlicht diese Zahlen dann auch präsentieren.
Kommen wir zu unserem dritten Thema. Heute ist der 8. Mai, 81 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Und auch ein Thema, über das natürlich viel wieder politisiert auch diskutiert wird, als Mahnung und so weiter für unsere heutige Zeit. Und in die Dauerfrage, die natürlich über allem steht, die aber doch durchaus eine, finde ich, hohe Symbolkraft hat, die Frage, sprechen wir vom Tag der Befreiung oder vom Tag der Niederlage?
Ja, es ist ja erstaunlich, dass auch dieses Thema von Tabus umstellt wird, und zwar im Wesentlichen halt eben von Sprachtabus, wie Sie es sagen. Was dürfen wir sagen zu diesem Tag? Dabei wird es einfachem Nachdenken sich doch sofort aufdrängen, dass beides stimmt. Also befreit worden sind alle diejenigen, die vom Nazi-Regime unterdrückt wurden. Und das sind ja nicht nur die Juden, das sind nicht nur unterdrückte Minderheiten, das sind auch diejenigen, die, wenn man so will, in die innere Emigration gegangen sind und die unter der Herrschaft der Nazis gelitten haben, auch selbst Deutsche, die sind natürlich befreit worden an diesem Tag, aber das war eine Befreiung, die nur durch die Niederlage Deutschlands überhaupt möglich war. Also so, dass es ja absurd wäre zu sagen, das war nicht etwa der Tag der Niederlage. Selbstverständlich war es das, aber gerade dadurch war das die Befreiung, wenn Sie so wollen, der ganzen Welt von einem Regime, das absolut terroristisch war in bisher unvorstellbarer Weise. Also in diesem Zusammenhang fragt man sich schon, was soll dieses Tabu eigentlich erreichen? Ist es nicht auch gerade wieder, wie soll man sagen, erreicht es nicht genau das Gegenteil dessen, was es erreichen möchte, dass nämlich die Leute sich fragen, ja, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten, dass hier nicht der Tag der Niederlage von denen gefeiert wird, die gewonnen haben? Ja, also von denen, die, wie die jetzt natürlich vor allem die Russen, für die das der größte Feiertag, der größte profane Feiertag ihrer Geschichte ist. Natürlich war das für sie ein Sieg. Aber genauso natürlich war es für uns die große Niederlage, nicht? Denn es ist ja eben nicht so gewesen, dass wir selbst das Hitler-Regime gestürzt hätten. Der Widerstand war da, er war aber zu schwach und hat eben nicht zum Sturz des Regimes geführt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir im Grunde aus dem Rückblick dankbar sein müssen für das, was uns da widerfahren ist, also was unseren Eltern oder Großeltern da widerfahren ist.
Ja, es ist ja eigentlich die Frage, wie man sich dann als Deutscher identifiziert. Und ich finde, diese Identifikation, die uns jetzt angeboten wird, von der heutigen Interpretation zu sagen, wir waren ja quasi auch auf der Seite der Alliierten, so als Deutsche, die ist ja schon sehr naiv und auch irgendwie geschichtsvergessen, weil ich finde immer, der Tag der Befreiung weckt das Bild, dass, also da denkt man, das sind ja auch die Bilder, die gezeigt werden, also da weckt man das Bild, dass die Deutschen also dann am 8. Mai 45 da gejubelt hätten und auf den Straßen standen und dachten, toll. Und das ist ja einfach historisch nicht wahr. Mhm. Ne? Also das ist historisch nicht wahr. Und das hat ja auch Götz Ali nochmal gezeigt, jetzt in seinem neuen Buch recht detailliert, dass also einerseits wie auch immer gearteten Motiven heraus, auch weil natürlich diese Angst den Deutschen auch vom Regime sehr eingeredet wurde nach dem Motto, dann kommt die große Abrechnung, die Vergeltung, wenn die Alliierten Deutschland besetzen. Aber dass ein sehr, sehr großer Teil der Deutschen sich immer weiter an diesen Verteidigungsmaßnahmen beteiligt hat, bis zum Schluss, also wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Und dass selbst Oppositionelle also auch innere Emigration, mhm. ja, nicht diesen Tag herbeigesehen hatten, sondern von diesem Tag auch Angst hatten, weil mhm. sie dachten, was kommt? Dann kommt dann die große Vergeltung eigentlich mhm. an uns Deutschen. Mhm. Das heißt, es war ja einfach von der Stimmung her, also war es objektiv der Tag der Niederlage, würde ich sagen. Mhm. Auch wenn es natürlich großartig war und wir uns freuen, dass Deutschland besiegt wurde, hat Deutschland trotzdem verloren.
Mhm. Ja, das lässt sich wohl kaum bezweifeln. Und ich meine, das Unechte an dieser Stilisierung, ja. Tag der Befreiung für uns, sehen Sie ja daran, dass man einen nachträglichen Antifaschismus kultiviert hat, bis zum heutigen Tag. Diese Antifa-Mentalität, ja. die sich viele ja heute noch zuschreiben, gerade heute wieder zuschreiben, die soll ja suggerieren, es gab im Grunde immer schon diesen Widerstand. Ja, es gab diese Widerstände tatsächlich, vor allen Dingen, und zwar nicht etwa nur im Volk, da am allerwenigsten, sondern bei eher großbürgerlichen, zum Teil auch adligen Leuten und, die ganze Sache durchschaut haben, relativ früh schon. Natürlich gab es diesen Antifaschismus auch bei uns selber, aber allein die Tatsache, dass wir heute diesen Kult Antifa haben, zeigt, dass da etwas nicht stimmt und dass man sich vielleicht auch nicht richtig eingestehen will, dass es eine Massenidentifikation mit diesem Nazi-Projekt gab und ja, man sich im Nachhinein vielleicht erst schamhaft bewusst geworden ist, mit welcher Faszination und Begeisterung man in diese Katastrophe hineingerannt ist. Also wie gesagt, das wäre eigentlich ein Anlass zur Differenzierung. Also zu sagen, wer war da eigentlich auf welcher Seite? Wer war da eigentlich dahinter gestanden? Mhm. Wer hat das noch mitgetragen? War das nicht doch der allergrößte Teil des Volkes, der dann entsprechend das Ganze auch nicht als Befreiung oder als Sieg der Alliierten feiern konnte? Es gab immer Leute, die das Ganze durchschaut haben, die Widerstand leisten wollten oder die sich wenigstens innerlich distanziert haben von dem Ganzen. Auch große Intellektuelle, die im Nachhinein dann versucht haben zu zeigen, dass sie inneren Widerstand geleistet haben. Das gab es immer schon. Aber im Ganzen muss man aufpassen, dass man da nicht eine riesige Geschichtsfälschung betreibt. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, diesen Tag als Niederlage zu fassen.
Ja.
Ja, denn das heißt doch ganz einfach, dass wir auf einem wahnsinnigen Irrweg waren als ganzes Volk. Uns haben blenden lassen von einer charismatischen Führerfigur. Diese Bilder gehen ja um die Welt seit Jahrzehnten, nicht? Über nichts wird mehr berichtet in den klassischen Medien als über Hitler. Hitler ist wahrscheinlich die am meisten dokumentierte Gestalt, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Beatles meinten zwar, sie seien berühmter als Hitler, aber ich glaube, das stimmte nie.
Nee. Beim Spiegel gilt auch immer Hitler Sells sozusagen.
Ja, also diese...
Wenn nichts mehr ging, war immer noch eine Hitler-Spiegel-Geschichte, Spiegel-Titel-Geschichte.
Eben, genau. Und das signalisiert doch eines, die Faszination, die von dieser Gestalt offenbar bis zum heutigen Tag ausgeht, hat ein ganzes Volk natürlich in sich aufgesaugt. Um jetzt zu sagen, dieses Volk feiert seine Befreiung an diesem Tag, das ist wirklich Geschichtsklitterung.
Ja.
Das kann man im Grunde nur aus einer Art Metaperspektive sagen. Wenn wir rückblickend das alles betrachten, dann können wir als Deutsche heute das nur als Befreiung deuten. Aber das betrifft nicht diesen Tag selber. Ja? Also das wäre Geschichtsklitterung. Wie gesagt, dass es uns nicht erlaubt ist oder möglich ist, beides zusammenzudenken. Ja. Niederlage der Deutschen, aber die Befreiung der Welt von einem mörderischen Warnsystem, warum eigentlich?
Ja, ich würde aber auch sagen, dass diese Erinnerungskultur, über die immer viel geredet wird, auch an diesem Punkt irgendwo gekippt ist. Also diese Veränderung, dass man, also der Bruch quasi nicht mehr Tag der Niederlage, sondern Tag der Befreiung, weil die eigentlich, finde ich, so ein bisschen dafür steht, dass diese Erinnerungskultur sehr, wie soll man sagen, fast schon verkitscht wurde, also sozusagen sehr einfach gemacht wurde, ja, also die Nazi-Monster und so weiter. Mhm. Und weil das würde ich ja immer sagen, ne? Also es ist ja eigentlich, wenn man jetzt etwas verstehen will und darüber nachdenkt, ziemlich sinnbefreit, wenn wir uns heute identifizieren mit den Widerstandskämpfern, mit der Weißen Rose und uns da so hineindenken und sagen, wie wären wir damals bei der Weißen Rose? So. Das sind natürlich Helden, aber wir müssten uns ja trotzdem, auch wenn es gruselig ist, mit den Tätern identifizieren eigentlich. Also im Sinne von darüber nachdenken, wie wäre ich quasi damals geworden, wie hätte ich mich verhalten und wie wäre ich im Zweifel auch zumindest so zum Mitläufer geworden. Das ist, muss man ja schon so sagen. Ja, es ist ja nicht so, dass die Menschen damals viel blöder oder bösartiger waren als wir heute. Aber vor diesem Schritt eigentlich, wo man ja wirklich echte Erkenntnis produzieren könnte, haben wir, finde ich, völlig Abstand genommen eigentlich.
Ja, vor allen Dingen, man müsste sich doch nur erinnern etwa an die Corona-Zeit. Nicht? Also waren wir da nicht auch wieder bereit zu einem Gehorsam in unvorstellbarem Ausmaße? Haben wir uns nicht auch Stories erzählen lassen, die autoritativ aufgetreten sind, aber im Grunde auch, ja. Ich will nicht gleich sagen, ein Warnsystem zum Ausdruck gebracht haben, aber doch jede eigene Überlegung, jedes eigene Nachdenken in Frage gestellt haben oder gar nicht zugelassen haben, ist so ein Fall wie Corona, nun das waren jetzt 2 oder wie lange, 3 Jahre, ist das nicht eigentlich ein Signal, genau zu dieser Frage vorsichtiger Stellung zu nehmen? Also das meinte ich vorhin auch mit dem Kult des nachträglichen Antifaschismus, ja, dass wir krampfhaft versuchen, uns in eine Position zu bringen, wo wir sagen können, wir waren immer schon gegen Hitler, ja, also obwohl wir damals gar nicht gelebt haben, aber wir sind, wenn Sie so wollen, unzerstörbare und unmanipulierbare Antifaschisten, so wie wir überhaupt ja despotischen oder totalitären Versuchungen jederzeit widerstehen würden. Ich würde sagen, Corona hat auf eine etwas geringeren Ausmaß, aber hat deutlich gezeigt, das ist keineswegs der Fall. Ja, also solche Versuchungen sind nach wie vor sehr, sehr stark. Unsere Widerstandskräfte dagegen als Volk, als Masse, sind nicht so wunderbar ausgeprägt.
Ja, ja, und man sieht das, finde ich, auch beim Beispiel Antisemitismus, also welche, wie wenig, obwohl wir dieses große Beispiel vor Augen haben und diese ganze in der Schule und alles, wie wenig Reflexe die deutsche Gesellschaft dann doch gegen so antisemitische Tendenzen wieder hat, die mit genau gleichen Bildern ja wieder hantieren. Mhm. Das zeigt ja eigentlich, dass wir da ja viel demütiger sein müssten und zumindest zu der Erkenntnis kommen müssten, dass die Deutschen, ich würde es ja auch immer so sagen, dass das auch etwas ist, was einfach im Menschen liegt, ja, was einfach im Menschen liegt und das in bestimmten Konstellationen, in bestimmten Verdichtungen, vielleicht auch der Geschichte, Krisensituation und dieser unglaublichen Gewalt und wirtschaftlichen Verlustsituation und so weiter, auch der Enthemmung durch den Ersten Weltkrieg, in der natürlich die Bevölkerung war irgendwo. Also dass jedenfalls unter bestimmten Bedingungen diese Veranlagung des Menschen ja offenbar so etwas immer wieder produzieren kann und dass das natürlich immer noch genauso in uns liegt. Also ich würde sagen, wir sind doch genau die gleichen Menschen wie damals in gewisser Hinsicht. Also wir sind doch nicht besser oder moralischer und ich würde auch sagen, dass wir gar nicht so viel dazugelernt haben.
Wenn man so will, ist das eine anthropologische Konstante. Ja, da muss man befürchten, das wird sich überhaupt nie ändern. Aber man kann ja noch einen Schritt weitergehen. Demut wäre natürlich eine sehr vernünftige Reaktion auf diese historische Erfahrung, die wir rekapitulieren. Aber man muss ja sogar befürchten, dass es sehr viele Leute aus der politisch-medialen Elite gibt, die das wissen und die daraus Politik machen. Also die im Grunde wissen, wie man diese Verführbarkeit der Bevölkerung nutzen kann für eine eigene Politik, die im Grunde demokratisch sich gar nicht durchsetzen lässt oder gar nicht rechtfertigen lässt. Also eine Politik der Panik, eine Politik der Angst, mit der man Leute in Richtungen bewegen kann, die sie bei klarem Verstand niemals einschlagen würden. Das ist das, was mir tatsächlich Sorgen macht, gerade vor diesem Hintergrund, dass wir als Menschen wahrscheinlich uns nicht wesentlich verändert haben.
Ja. Ja, also ich würde sagen, dass man fast irgendwo ab irgendeinem Punkt sagen kann, dass da diese Erinnerungskultur, wenn sie sich so einfach macht, fast kontraproduktiv ist, weil sie uns das Gefühl gibt, wir wären jetzt immun, weil wir ja quasi die ganze Zeit diese Gedenkveranstaltungen machen und ja so viel gelernt haben und so sehr erinnern, dass sie das Gefühl gibt den Leuten, sie wären immun. Und beim Antisemitismus sieht man das, finde ich, auch. Also es ist gerade so dieses Gefühl, dadurch, dass wir ja diese Erinnerungskultur haben und dadurch, dass wir quasi so viel gelernt haben aus der Geschichte, sind wir immun und können jetzt eben auch wieder ganz scharf kritisieren und so weiter. Also das ist diese Hybris eigentlich, die, finde ich, mit diesem Begriff Tag der Befreiung einhergeht, die es eigentlich gefährlicher macht sogar.
Vielleicht sind das ja Grenzen der Aufklärung selbst. Ja, also wir können ja gar nicht sicher sein, dass das Projekt Aufklärung heute von uns jetzt wieder aufgegriffen werden kann und dann endlich zu seinem absoluten Ziel geführt wird, zu einer aufgeklärten Bevölkerung, einer aufgeklärten Weltöffentlichkeit. Unendlich viel spricht dagegen, dass das funktioniert. Ja, vielleicht ist das Wort, das Sie gefunden haben, dann doch das Beste: Demut. Das wäre die sinnvollste Reaktion.
Dann nehme das als Schlusswort. Vielen Dank. Das war Beuys und Mannhardt für diese Woche. Die Sendung gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo Sie gerne hören. Also schauen Sie und hören Sie gerne mal rein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vergessen Sie nicht, das, was wir hier machen, gibt es kostenlos für jeden, unabhängig finanziert, nur mit Ihrer Hilfe. Also überlegen Sie sich doch vielleicht, wenn Ihnen das gefällt, wenn Ihnen Beuys und Mannhardt gefällt, ein Abo bei uns abzuschließen oder uns finanziell zu unterstützen. Davon leben wir. Vielen Dank und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei Beuys und Mannhardt.